Herr Jesus, wir preisen dich und danken dir, ja, dass du der Herr der Herren, der König der Könige in unsere Welt gekommen bist, um ja, uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Wir bitten dich, wenn wir jetzt in deinem Wort lesen, dass du zu uns sprichst, während wir das tun, dass wir hören, was dein Geist zu sagen hat, während wir das lesen und darüber nachdenken. Bitte offenbare du dich uns und zieh du unsere Herzen zu dir, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du auch sprechen möchtest. Amen. Genau, wir sind in Jesaja Kapitel 8 und im Buch Jesaja, das ist das Buch des Propheten Jesaja, der gelebt hat vor etwa 2750 Jahren, schon eine lange Zeit. Aber das, was er zu sagen hat, das trifft so hinein auch in unsere Zeit. Wir gehen gerade in den Kapiteln durch diese Zeit, wo Israel im Grunde mehr und mehr seine Eigenständigkeit verloren hat. Das Land, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, das Land Kanaan. Sie sind dort eingezogen und haben dort gesiedelt und Gott hat ihnen einen König gegeben, der das ganze Land geeint hat und der ein Mann nach Gottes Herzen war. Und er hat diesem Mann zugesagt, ja, es wird immer einer deiner Nachkommen auf dem Thron sitzen. Und in dieser Verheißung hat er ihm auch gesagt, ja, in Ewigkeit wird dein Nachkomme regieren. Und wir sprechen davon, von dem Messias, von dem Christus. Und das Wort heißt der Gesalbte. Und das ist eigentlich ein anderes Wort im Hebräischen für das Wort König. Der Gesalbte, der Messias, der Christus. Und unser Verständnis von diesem Wort, Messias und Christus, ist natürlich vollkommen geprägt oder vollkommen davon erfüllt sozusagen von dem, was dann viel später passiert ist. Von diesem Nachkommen, der Nachkomme Davids, der gekommen ist und tatsächlich dieser Christus, dieser König in Ewigkeit ist, der König der Könige, Jesus. Deswegen sagen wir Jesus Christus, als ob es sein Nachname ist. Es ist ein Titel, zeigt an, wer Jesus ist, dieser Sohn eines Zimmermanns, selber von seinem Vater Zimmermann gelernt, in so einer entlegenen Ecke dieser Welt, in Galiläa, im Norden Israels, da wo vorher 750 Jahre bevor er gekommen ist, das Nordreich Israel war. Es war ein geteiltes Land, das Land Israel. Nach David kam Salomo, sein Sohn, an die Macht und er hat das Land noch stärker geeint und es ist gewachsen. Aber durch Salomos Sünde, durch seine Alterssünde, wisst ihr, Paulus sagt uns, wollt ihr denn das, was im Geist begonnen hat, im Fleisch vollenden? Gut angefangen, aber schlecht aufgehört? Soll es das sein? Gott sagt, nein, ich möchte, dass du gut vollendest. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er möchte, dass du nicht nur gut anfängst, sondern auch gut beendest. Und er ist dafür da. Und er feuert dich an und sagt, komm, laufe den Lauf. Laufe den Lauf bis zu Ende. Ich bin bei dir alle Tage. In den guten Tagen, in den schlechten Tagen. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Halte fest, bleib dran. Lass nicht los. Und wenn du dich auf Irrwege begeben hast, dann kehre um. Es ist immer ein neuer Tag. Es ist immer wieder eine neue Möglichkeit, neu anzufangen mit Jesus. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist ein Tag, wo du neu wieder anfangen kannst. Und im Endeffekt hat Salomo das auch erlebt, dass er am Ende seines Lebens Gnade gefunden hat vor Gott. Aber das Reich Israel ist durch seine Sünde schwer belastet worden. Und es ist zerteilt worden in zwei Königreiche, Nordreich, Südreich. Das Südreich Juda genannt, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und immer ein Nachkomme Davids dort auf dem Thron. Dort war der Tempel, den Salomo gebaut hat. Dort war das Heiligtum, dort sind sie immer hingepilgert. Aber das Nordreich Israel, sie haben sich ihre eigenen Tempel gebaut. Und sie haben dort schon von Anfang an das Gebot Gottes übertreten. Du sollst hier kein Bildnis machen. Ja, sie haben Bildnisse aufgestellt. Und insofern war von Anfang an dieses Nordreich Israel auf wackeligen, auf tönernen Füßen gegründet. Und Gott hat seine Propheten gesandt. Und hier ist es Jesaja, der gesandt ist, in diese herausfordernde Zeit. Wir haben das schon gesehen, eine Zeit des Krieges, wo das Reich Assyrien zur Weltmacht aufsteigt und versucht, alles unter Kontrolle zu bringen. Und wo dann das Königreich der Aramäer, ein Nachbarstaat sozusagen von Israel, sich verbündet mit dem Nordreich Israel und sagt, wir wollen diesem Weltreich uns entgegenstellen. Wir wollen uns nicht einnehmen und besiegen lassen. Und sie haben gesagt, kommt, Königreich Juda, mach mit in unserer Koalition. Aber der König Ahas wollte nicht. Vielleicht wollte er sich nicht mit der großen aufstrebenden Weltmacht verscherzen. Vielleicht hat er gedacht, oha, wenn ich mich damit einfüge, dann wird's Krieg geben. Ich halte mich lieber raus. Dann werde ich auch keinen Schaden nehmen. Und dann ging's los. Diese beiden Staaten, denen gefiel das nicht. Die haben sich aufgemacht und haben sich erstmal gegen das Königreich Juda gewandt, um den König dort abzusetzen und sich einen einzusetzen, der auf ihrer Seite ist, den sie mit hineinnehmen können in ihre Pläne. Und in diese Zeit spricht Jesaja hinein. Und wie gesagt, es ist so aktuell. Ich finde das so krass irgendwie, ne? Wie aktuell das ist. In einer Zeit, wo Jesus gesagt hat, in der letzten Zeit werdet ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hier und dort. Nation wird sich gegen Nation erheben. Wir sind wieder in so einer Zeit. Eine Zeit der Wehen Gottes, die auf das Ende hindeuten. Und Jesus hat gesagt, ihr müsst keine Angst haben, die ihr zum König der Könige gehört. Warum? Weil der König der Könige wiederkommen wird und er wird sein ewiges Königreich errichten. Er wird als gerechter König regieren über diese ganze Erde. Da wird kein Krieg mehr sein. Haben wir gelesen, in Jesaja 2 hat Jesaja diese wunderbare Vision. Sie werden ihre ganzen Kriegsgeräte einstampfen. Da, wo heute die Fabriken mehr und mehr wieder auf Rüstungsproduktion ausgerichtet werden, wird alles vorbei sein. Betest du nicht mit dafür, Herr, dein Reich komme? Dieses Friedensreich, der Friedefürst, von dem wir gesungen haben. Er hat gesagt, ja, ich werde wiederkommen. Ich werde das Friedensreich aufrichten. Und er ist würdig. Warum? Weil er gekommen ist in diese Welt. Er ist schon einmal gekommen und hat uns gezeigt, was sein Herz, seine Gesinnung ist, wie sein Wesen ist. Sein Wesen ist eben nicht das Wesen der Könige und Herrscher dieser Welt, sondern er hat ein ganz anderes Wesen. Einen ganz anderen Charakter. Er ist gekommen, nicht um zu herrschen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und das hat ihn qualifiziert. Darum hat Gott ihn hoch erhoben, weil er gehorsam dem Vater bis zum Tod am Kreuz war. Darum hat Gott ihn erhoben und ihm zum König der Könige gemacht, zum Herrn aller Herren. Und für alle, die ihn lieben, ist das eine Freudenbotschaft. Er wird wiederkommen und gerecht richten und alles wieder in Ordnung bringen. Und all diese Dinge, Jesaja hatte von Gott eine weite Sicht bekommen, nicht nur für seine Zeit zu sprechen, die Worte Gottes für seine Zeit weiterzugeben, sondern Worte, die weit darüber hinausgehen. Wir wollen jetzt hier einsteigen in Jesaja 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit Menschengriffel für Schnellraub Eilebeute. Da nahm ich mir zuverlässige Zeugen, den Priester Uriah und Secharja, den Sohn des Jeberecha. Komische, merkwürdige Geschichte hier. Also, Jesaja hört die Stimme Gottes, schreibt das auf. Okay, dann schreibe ich auf. Was soll ich aufschreiben? Okay. Mahershalal Chashbas. Okay. Für Schnellraub Eilebeute. Schreibe ich auf. Hat er aufgeschrieben. Denkt, Herr, was soll das? Was hat das zu bedeuten? Gott sagt nichts weiter. Er hat nur gesagt, er soll das aufschreiben. Gut, hat er aufgeschrieben, jetzt liegt das da, dieser komische, keine Ahnung, diese komischen Worte. Was soll das heißen? Schnellraub, Eilebeute. Aber er hat es aufgeschrieben und er hat es nicht nur für sich alleine aufgeschrieben, sondern er hat es aufgeschrieben mit zuverlässigen Zeugen. Zwei Zeugen. Und damit greift Jesaja ein biblisches Prinzip auf, ein Prinzip der Gesetze Mose. Gott hat Mose in 5. Mose 19, Vers 15 gesagt, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. Das ist ein Rechtsprinzip, was wir alle kennen, oder? Wenn da einer gegen den anderen irgendwas aussagt und der andere sagt das Gegenteil davon, dann sagen wir Aussage gegen Aussage. Dann kann man natürlich noch irgendwie forschen, ob der eine vielleicht zuverlässiger ist als der andere. Aber im Grunde kannst du nicht so richtig rausfinden, was ist hier eigentlich die Wahrheit. Hast du aber zwei Zeugen oder drei Zeugen, die unabhängig voneinander eine Sache bezeugen, ja, dann steht die Sache schon anders, oder? Dann ist doch wirklich anzunehmen, dass die Sache so ist, wie diese Zeugen sagen. Und das ist hier ein Rechtsprinzip, was Gott hineinlegt, hier in sein Wort, seinem Volk Israel gelehrt hat. Und das findest du im Neuen Testament. Jesus hat das aufgegriffen. Er hat gesagt, eine Sache soll durch zwei oder drei Zeugen, Matthäus 18 sagt er das zum Beispiel, als es ihm darum geht, wenn wir mit jemanden, einem aus der Gemeinde, von unseren Geschwistern, die auch Kinder Gottes sind, wenn wir mit ihnen rechten, wenn da jemand auf dem falschen Weg ist, dann geh hin, sagt Jesus, rede mit dem Bruder, rede mit der Schwester. Hey, du gehst hier einen falschen Weg. Du tust etwas, was nicht in Gottes Sinne ist, was nicht Gottes Willen entspricht. Und dann sagt Jesus, und wenn er dann auf dich hört, dann hast du deinen Bruder, deine Schwester gewonnen. Das ist was Wunderbares. Mach das bitte. Lass deinen Bruder, deine Schwester nicht einfach so leben, dahin leben, nach dem Prinzip, soll ich meines Bruders oder meiner Schwester Hüter sein, sondern kümmere dich darum. Kannst du auch in 3. Mose 19 nachlesen, wo dieses wunderbare Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In welchem Zusammenhang ist es gegeben? Ja, du sollst deinen Bruder nicht hassen, sondern du sollst ihn zurechtweisen. Wenn du ihn einfach so laufen lässt in seiner Sünde, dann tust du ihm was Böses. Sprich mit ihm darüber. Ringe mit ihm darüber. Bete für ihn. Segne ihn dadurch, dass du dich für sein Leben interessierst und seinen Wandel mit Gott. Und so sollen wir aufeinander Acht haben. Und dann sagt Jesus, wenn er aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei mit dir. Denn eine Sache soll durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Da greift Jesus das auf und sagt, ja, dann sollen zwei oder drei zusammen zu diesem Bruder, zu dieser Schwester gehen. Und so finden wir dieses Prinzip immer und immer wieder, auch im Neuen Testament. Es ist ein gutes Prinzip, was wir uns zu eigen machen sollten, zu eigen machen können. Zwei oder drei Zeugen. Und Jesaja nimmt sich diese zwei Zeugen, als er das aufschreibt, weil Gott hatte zu ihm gesprochen und das war wichtig. Es war nicht irgendetwas, was man einfach so dahin gehen lassen soll, sondern Gott hatte sein Wort gesprochen und er wusste noch nichts damit anzufangen. Wisst ihr, manchmal ist das so. Wir können mit dem, was Gott uns irgendwie sagt, vielleicht im ersten Moment nichts anfangen. Aber es entfaltet sich möglicherweise. Gott wird weitere Offenbarungen schenken, dass das Ganze mehr Sinn macht. Und hier, wie gesagt, nimmt Jesaja das ernst und er nimmt sich zwei Zeugen und schreibt es auf. Dann geht es weiter. Und ich nahte der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Wer ist die Prophetin? Das ist hier Jesajas Frau. Sie wird Prophetin genannt. Und das ist, da sind sich die Ausleger, also das, da ist man sich nicht klar. Das ist hier, wird hier auch nicht weiter erzählt. Wir werden nicht intensiver in das Familienleben Jesajas mit hineingenommen. Aber sie wird hier Prophetin genannt, wie auch andere Frauen im Alten Testament und im Neuen Testament als Prophetin bezeichnet werden. Und das Wort Prophet, na, das ist ja ein sehr großes Wort irgendwie, ne? Also wenn jemand als Prophet bezeichnet wird, dann ist das schon ein sehr starkes Wort. Aber eigentlich bedeutet es etwas, dass da jemand ist, der die Worte Gottes weitergibt, das Wort Gottes weitergibt. Er ist sozusagen ein Sprachrohr Gottes. Er ist nichts anderes als ein Werkzeug. Und Gott hat in seinem Wort, oder wir sehen in seinem Wort immer wieder, dass Gott Menschen berufen hat, für ihn zu sprechen. In Hebräer 1 steht das, Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten oder durch die Propheten. Der Briefanfang will hier darauf hinaus, Gott redet, Gott spricht hinein in diese Welt. Er hat etwas zu sagen zu seiner Schöpfung, zu seinen Menschen, die er geschaffen hat. Ja, er hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Und das ein wesentlicher Punkt in dem Ganzen, was das bedeutet, ist, dass er den Menschen geschaffen hat zur Kommunikation. Er möchte mit den Menschen reden. Und Gott lässt sich nicht zurückhalten. Auch da, wo die Menschen sich von ihm abgewandt haben, hat er immer wieder Wege gesucht und Wege gefunden, mit den Menschen zu reden. Und das ist in den alten Zeiten, sagt der Schreiber hier, durch die Propheten geschehen. Er hat Propheten berufen und hat zu Propheten gesprochen. Und wir haben bei Jesaja gelesen, seine Berufung, wie er von Gott berufen wurde, Gott zu ihm gesprochen hat, ihm ja Dinge gezeigt hat. Und das steht hier auf vielerlei Weisen. Also Gott hat Jesaja Visionen gegeben. Er hat ihm zu ihm durch Worte gesprochen. Und jetzt werden wir sehen, dass Gott auch durch, ja, sogar die Familie spricht, durch Vorgänge. Na, das sehen wir auch immer wieder, dass Gott spricht zu Propheten und ihnen Dinge zeigt, alltägliche Vorgänge, die sie wahrnehmen in ihrer Umgebung. Und Gott spricht dadurch zu den Propheten und fordert ihn auf, das dann weiterzugeben. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Und mit den Propheten sind eben Männer, aber auch Frauen gemeint. Gott gebraucht auch Frauen als seine Sprachrohre. Im Alten Testament sehen wir Miriam oder Deborah oder Hulda. Manchmal wird es uns auch berichtet, ohne dass die Person vielleicht Prophet oder Prophetin genannt wird. Zum Beispiel sehen wir das bei Hanna, der Mutter des Propheten Samuel. Wir sehen es im Neuen Testament, als Jesus geboren wurde, da kam ein älterer Mann, wahrscheinlich schon ein älterer Mann, wir wissen es nicht genau, wie alt er war, Simeon in den Tempel, und er hat prophezeit über Jesus. Aber da war noch eine andere, eine Frau, die kam. Ihr Name war auch Hanna. Sie wird als Prophetin bezeichnet. Und wenn wir jetzt hier in 1. Korinther sehen, 12, Vers 4, da steht, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Paulus spricht hier über die Gemeinde, über die Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und da gibt es keinen Unterschied, Männer und Frauen. Kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und er sagt, ja, es gibt verschiedene Dienste, verschiedene Aufgaben in der Gemeinde und auch nach außen hin. Und Gott ist derjenige, der wirkt in den Gläubigen, in denen, die an Jesus Christus glauben, in den Männern und Frauen, die an Jesus Christus glauben. Und er wirkt verschiedene oder er schenkt, der Heilige Geist gibt verschiedene Gaben. Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt, das ist nicht etwas, was wodurch ich selber irgendwie besser werde. Ne? Ich habe irgendwelche großartigen Offenbarungen von Gott, deswegen bin ich ein besserer Christ. Nein, das ist nicht damit gemeint. Gott gibt Gaben, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit andere Menschen gesegnet werden. Genau dieses Prinzip des Dienstes. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um aufzubauen, um zu stärken, um zu segnen. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir in Vers 10, einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, wird es hier gesagt. Und das sind Worte Gottes, die Menschen weitergeben, wo Gott etwas zu sagen hat. Es wird aber nicht, ist nicht damit gemeint, dass hier jetzt jemand auftritt und sich hinstellt und sagt, Leute, hört mal zu, ich bin ein Prophet und das, was ich jetzt euch zu sagen habe, das sind Prophezeiungen Gottes. Es kann manchmal auf ganz unspektakuläre Weise passieren, dass Gott das, was ich jetzt hier sage oder was ein anderer Bruder oder eine andere Schwester sagt, dass das plötzlich durch den Geist gewirkt zu einem Wort Gottes wird, was direkt hineinspricht in die Situation deines Lebens, in die Situation der Gemeinde, in die Situation vielleicht noch von größeren Ausmaßen. Es kann sein, dass es sich auf die Zukunft bezieht, wie wir gesehen haben bei Jesaja, der von zukünftigen Ereignissen spricht. Es kann aber auch ganz direkt, ganz konkret Dinge sein, die das Hier und Jetzt betreffen. Oder sogar vielleicht auf Vergangenes sich beziehen, um Dinge der Vergangenheit aufzudecken, Dinge der Vergangenheit ins Licht zu bringen, Dinge der Vergangenheit unter dem Licht Gottes zu beleuchten. Also das Wort Prophetie oder Prophezeiung ist sehr vielfältig in dem, was es beinhaltet. Wir dürfen das nicht zu eng fassen. Und wenn hier von der Prophetin die Rede ist, wie gesagt, Gott gebraucht auch Frauen in gleicher Weise wie Männer dazu als Werkzeuge, um sein Wort hineinzusprechen in die Situation seines Volkes. Wir gehen hier zurück zu Jesaja. Jesaja und seine Frau, sie leben ein gutes Eheleben. Sie kommen zusammen. Paulus sagt, wenn du verheiratet bist, dann ist es gut, zusammenzukommen, wie wir im Hohelied gelesen haben, rauf und runter. Und dann ist es ganz im Sinne Gottes, was dann passiert. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und jetzt, in dieser Situation, wo dieses Kind geboren wird, spricht der Herr nochmal neu. Und jetzt kommen plötzlich die Puzzleteile zusammen. Das, was Jesaja irgendwie gehört hatte, was er aufgeschrieben hat, dieses komische Wort. Und jetzt die Geburt des Kindes. Eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge. Wie gehören die zusammen? Gott spricht nochmal und sagt, gib diesem Jungen den Namen Schnellraub Eilebeute. Das war der Name des Jungen, der geboren werden sollte. Das wusste Jesaja damals nicht. Hat es auch die ganze Schwangerschaft nicht gewusst. Für die Israeliten war es so, die haben normalerweise bei der Geburt oder nach der Geburt oft einen Namen gegeben, der irgendwie zusammenhing, vielleicht mit dem Vorgang der Geburt oder mit dem, was sie vorher erlebt haben. In der Situation, wo sie das Kind auf den Arm hatten, haben sie einen Namen gegeben, diesem Kind. Was passiert hier jetzt? Die Namensgebung wird zum prophetischen Wort. Und zwar nicht hauptsächlich vor allen Dingen für dieses Kind, sondern dieses Kind bekommt einen Namen, was prophetisch redet zum Volk Israel. Gib ihm den Namen Schnellraub Eilebeute. Denn ehe der Junge zu rufen versteht, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem König von Assur hertragen. Also hier eine ähnliche Prophezeiung wie das, was wir im letzten Kapitel gesehen haben. Gott hatte einen Plan. Er hat dem König Ahas von Juda gesagt, hey, hab keine Angst vor diesen Königen, die da kommen und jetzt gegen dich aufmarschieren. Es wird ihnen nicht gelingen. Und er hat auch dieses Zeichen gegeben und hat gesagt, ja, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Und dann diese Zeichen von diesem Rahm und der Milch und dem Honig, den er essen wird und die ganzen Begleiterscheinungen. Hier nochmal, am eigenen Sohn will Gott es deutlich machen. Guck mal, das ganze Vorhaben dieser beiden mächtigen Könige, das wird nicht zustande kommen. Nicht mal 2-3 Jahre. Und dann ist es vorbei mit ihrer Herrlichkeit. Und es ist wirklich so eingetreten, geschichtlich, kannst du das nachlesen. 2 Jahre später ist dieser König von Damaskus, dieser König von Aram, vom König von Assur hingerichtet worden. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen, das still dahin fließt, und Freude hat an Rezin und dem Sohn des Remalia. Darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur und all seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über all seine Betten und über all seine Ufer gehen. Hier nimmt Gott so ein Bild von einem stillen Wasser, und zwar von dem Teich Siloa, der in Jerusalem zu finden ist. In diesem Teich hat Jesus später einen Blinden hingeschickt, dass er sich darin wäscht, damit er sein Augenlicht wieder bekommt. Es war irgendwie eine Wasservorrichtung für die Wasserversorgung Jerusalems. Es geht um Jerusalem hier. Und das Volk Israel, das Nordreich Israel, sie haben Jerusalem verworfen. Sie sind nicht nach Jerusalem gepilgert, zum Tempel, zu Gott gekommen, nach Jerusalem, wie er das vorgeschrieben hat. Sondern sie sind zu ihren eigenen Tempeln hingegangen, zu ihren eigenen Heiligtümern. Und Gott sagt, sie haben das stille Wasser Siloa verworfen. Den Ort, den ich mir erwählt habe, den haben sie verworfen. Da, wo ich den Segen fließen lasse, wo das lebendige Wasser zu finden ist, das stille Wasser, das haben sie verworfen. Sie graben sich ihre eigenen Zisternen, die das Wasser nicht halten können, stinkende Wasserlöcher. Deswegen kommt jetzt dieses mächtige, große Wasser, eine große Flut. Es ist ja immer so, wenn man mit Trockenheit zu kämpfen hat, und wir kennen das in Deutschland langsam so ein bisschen, wir sind mehr und mehr werden wir zu einem trockenen Land. Und ich glaube, das ist auch was Geistliches. Gott spricht hier geistlich. Wir werden zu einem trockenen Land. In Deutschland fehlt es an Regen, an Wasser. Und gleichzeitig haben wir aber auch mehr und mehr in unserem Land mit was zu kämpfen? Überschwemmungen. Aber Überschwemmungen helfen nicht in der Wasserarmut, sondern sie zerstören alles. Und du kannst das Wasser nicht gebrauchen. Und so sagt er hier, ihr habt das stille Wasser von Jerusalem, das Wasser des Lebens, habt ihr verworfen. Und dann erlebt ihr jetzt Überschwemmungen von dem König von Assur. Aber es betrifft nicht nur das Nordreich, und da geht er hier wieder weiter in Vers 8. Und er wird über Juda dahin fahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird erreichen. Und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel. Finde ich stark. Gott sagt hier, das wird alles über dich kommen. Diese ganze Flut wird dich überfluten. Wegen eurer Untreue kommt der König von Assur und wird alles platt machen. Und dann spricht er diesen Namen aus. Immanuel. Was bedeutet Gott mit uns? Ihr seid doch die, wo Gott gesagt hat, ich bin mit euch. Und jetzt ergreift der Geist Gottes Jesaja und er sagt, tobt ihr Völker und erschreckt und horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde. Gürtet euch und erschreckt, gürtet euch und erschreckt. Plant einen Plan, er geht in die Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen. Denn Gott ist mit uns, da steht dasselbe Wort, Immanuel. Gott ist mit uns, der Immanuel. Das haben wir letztes Mal gesehen in Matthäus Eins wird uns aufgeschlossen, wird uns die Prophezeiung aufgeschlossen. Sie erfüllt sich in Jesus, der geboren wurde von einer Jungfrau. Unglaublich, unfassbar. Aber er ist der Gott mit uns. Lass uns mal Römer 8 aufschlagen dazu. Vers 31. Gott sagt, die mitten in dieser Zerstörung, mitten in diesem Kriegschaos, in diesem politischen Hin und Her, mittendrin, sagt Gott, ich bin mit euch. Vertraut mir. Vertraut dem, den ich gesandt habe, um zu retten, um euch zu retten. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In diesen ganzen Kriegen geht es immer darum, sich etwas zu nehmen, etwas zu erlangen, was man nicht hat. Oder sich das zurückzuholen, was man meint, das einem gehört. Aber wenn Gott für uns ist, dann beschenkt er uns. Er schenkt uns sich selber in Jesus. Er gibt uns seinen Sohn. Er schenkt uns mit ihm alles. Was heißt das? Das ewige Leben. Ewige Gemeinschaft mit Gott, Frieden, Liebe, Geborgenheit, Segen, alles Gute. Alles Gute kommt von Gott. Du, in Jesus empfängst du alles. Du brauchst niemanden mehr etwas wechseln. Du brauchst nicht mehr deine Ellbogen auszufahren. Du brauchst nicht mehr hinterher zu hecheln. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Ich habe heute letzte Woche mit einem Bruder gesprochen, ganz krank. Ist nicht ganz klar, ob er die Krankheit überwinden wird. Und ich frage, wir sitzen zusammen und ich frage ihn, sag mal, wie geht es dir? Und ich habe die Frage sehr, also so gestellt, weil ich wollte nicht einfach nur hören, ja, ist doch klar, also eigentlich ist es, ich hätte diese Frage doch gar nicht fragen dürfen. Ihm geht's schlecht, das war doch klar. Aber irgendwie habe ich mich geführt gesehen, ihm diese Frage zu stellen. Und daraus ist so ein tiefes Gespräch entstanden, weil er dann geantwortet hat, ich habe Christus, mir geht's gut. Das war so bewegend, Geschwister. Ich habe Christus, mir geht's gut. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das sagt Paulus dann auch, wenn wir hier weiterlesen, in Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Paulus zitiert ja aus einem Psalm und sagt, ja, so geht's uns. Wir haben immer wieder, erleben wir diese Dinge. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert, da ist ein Kampf, da ist Leiden, da ist Not. Wir erleben das. Es ist nicht so, wenn du zu Jesus gehörst, dass du dann keine Probleme mehr im Leben hast. Nein, die sind vielleicht sogar noch heftiger. Aber was sagt Paulus hier weiter? Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich habe Christus, mir geht's gut. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der König der Könige, er hat sich für mich hingegeben, er ist für mich gestorben, er hat meine Sünde damit getilgt. Alle Anklage ist gefallen gegen mich. Auch wenn ich noch so viel Mist gebaut habe in meinem Leben, Gott hat mir in Jesus Christus vergeben und er hat mich angenommen als sein Kind. Er ist für mich, er hat seinen Sohn für mich gegeben und zeigt mir damit, in Ewigkeit bin ich für dich und bin mit dir, bin auf deiner Seite. Weil du mich angenommen hast, weil du meinen Sohn als deinen König angenommen hast, bin ich auch auf deiner Seite. Und zwar für immer. Egal, was in deinem Leben kommt, ob Höhen oder Tiefen, ich bin da. Ich bin für dich. Ich trage dich durch bis ans Ende und bring dich ans Ziel. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben. Und deswegen kann Jesaja hier so ausbrechen in sollen sie doch alle kommen. Sollen doch die ganzen Feinde kommen. Gott mit uns. Immanuel. Es wird nicht gelingen. Wir gehen zurück, Jesaja 8, Vers 11. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Denn der Herr der Heerscharen, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht. Und er sei euer Schrecken. Was meint Jesaja damit? Was meint Gott damit? In unserem Leben sind wir von so vielen Kräften, werden wir geleitet, getrieben in unserem Handeln, in unserem Leben. Und wisst ihr, oft sind wir von Angst getrieben. Und Angst heißt jetzt nicht, dass wir immer große Angst haben, also dass wir Angst fühlen, aber unser Leben ist oft damit verbunden, hat damit zu tun. Was wir tun im Leben ist, weil wir Angst haben vor etwas. Und oft hat es was damit zu tun, dass wir Menschen fürchten. Entweder, dass Menschen uns etwas Böses antun, oder aber, dass sie uns ihre Liebe entziehen. Wir hecheln da hinterher, dass bestimmte Menschen, wir wollen ihre Liebe nicht verlieren. Deswegen tun wir bestimmte Dinge, deswegen machen wir bestimmte Dinge, um diesen Menschen zu gefallen. Und das ist auch eine Art von Menschenfurcht. Menschen gefallen zu wollen. Aber Gott sagt hier, fürchtet die Menschen nicht. Fürchtet nicht, was die Menschen euch tun, sondern, was ist die Alternative? Fürchtet Gott. Habt Ehrfurcht vor Gott. Das soll eure Sorge sein. Das soll das Wichtigste in eurem Leben sein. Gott. Heilige den Herrn der Heerscharen. Den sollt ihr heiligen. Was heißt es? Als besonders halten. Er soll auf dem Thron deines Lebens sitzen. Er soll dein Ein und Alles sein. Und das macht mich frei davon, von dieser Menschenfurcht. Das macht mich frei davon, Angst zu haben vor den Gewaltigen dieser Erde und von ihrer Gewalt, von ihrer Macht. Weil ich weiß, mein Gott ist stärker. Dem Gott, dem ich diene, dem ich gehöre, er ist stärker. Ich brauche keine Angst zu haben vor diesen Menschen. Aber ich brauche auch nicht hinterherhecheln, die Liebe von Menschen zu erlangen, weil ich in Christus volle Genüge habe. Ich weiß, egal, wenn Menschen sich von mir abwenden, wenn Menschen nicht mich gut finden, ist egal. Hauptsache, der Herr findet mich gut. Und er tut es mit meinen Fehlern und Macken und Schwächen. Er hat mich angenommen. Er liebt mich. Und er verändert mich in sein Ebenbild. Sein Ja über mir steht. Immer. Für immer. In Ewigkeit. Deswegen will ich mich nicht leiten lassen von Menschenfurcht. Lass uns mal in Matthäus das lesen, wie Jesus das ausdrückt. Matthäus 10. Und er redet hier mit den Jüngern, die er aussendet, die losziehen, ohne Jesus in dieser Welt scheinbar, aber nicht ohne Jesus. Jesus hat ja gesagt, als er die Jünger ausgesandt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir gehen nicht ohne Jesus. Aber vielleicht ist er ist nicht sichtbar mit uns, er ist durch seinen Geist ist er mit uns. Aber oft fallen wir zurück, dass wir das sehen, was vor Augen ist und nicht das, was real ist, was gegenwärtig ist, aber nicht sichtbar ist. Und dann kriegen wir Angst vor dem, was zu sehen ist. Das Volk Israel, als sie den Goliath gesehen haben, haben sie Angst gekriegt. Aber David hat tiefer gesehen. Er hat den gesehen, der nicht zu sehen war, den Gott, der größer ist. Und deswegen konnte er mutig gegen Goliath ankämpfen und ihn besiegen. In Matthäus 10 sagt Jesus in Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch am Ende nur töten können. Aber das hat keine Auswirkung auf die Verbindung mit Gott. Das hat keine Auswirkung darauf, auf die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn uns jemand tötet, sind wir trotzdem in der Liebe Gottes geborgen. Aber wen sollen wir fürchten? Den, der sowohl Leib als auch Seele zu verderben vermag in der Hölle. Wenn du die Menschen fürchtest, mehr als dass du Gott fürchtest. Wenn du den Menschen folgst und gefällig bist und dich gegen Gott und seinen Weg entscheidest, dann droht dir etwas viel Schlimmeres. Dann droht dir nämlich, dass Gott nicht mehr für dich ist, sondern gegen dich. Und wenn du Gott gegen dich hast, da hast du wirklich ein Problem. Das bedeutet, dass du, wenn du das Leben verlierst am Ende, getrennt bist in Ewigkeit von Gott. Von dem, der das Leben ist, der die Liebe ist. Also willst du auf Gottes Seite sein oder willst du auf der Seite von Menschen sein? Willst du die Liebe Gottes, die ewig ist, oder willst du die Liebe von Menschen? Was willst du? Ich sag dir, wenn du dich für die Liebe Gottes entscheidest, heißt das nicht, dass du deswegen keine Liebe von Menschen erfährst. Überhaupt nicht. Aber wenn du dein Herz darauf richtest, wenn das dein Ziel ist, die Liebe von Menschen zu erlangen, wenn du das höher setzt als die Liebe Gottes in Christus Jesus, dann bist du auf dem Holzweg, der ins Verderben führt. Richtig, Gerhard. Zielverfehlung, Sünde. Fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchte Gott. Nimm ihn ernst. Lass ihn dein Gott sein, dein Ein und Alles. Seine Liebe ist ewig. Er erfüllt dich durch und durch. Und er lässt dich auch Widerstand leisten in Zeiten der Bedrängnis, der Bedrohung. Und hier geht es ja weiter. Guck mal, ist das nicht wunderbar? Das ist ein heftiges, hartes Wort, was Jesus sagt. Aber er sagt dann auch in Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Gott sagt, hey, mein kleines, liebes Kind, du siehst den großen, mächtigen Feind. Und wisst ihr, wir haben es nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Mächten, die dahinter stehen. Finstere Mächte, das sind eigentlich unsere. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Die Menschen, für die ist Jesus alle gestorben. Und sie sind alle diejenigen, die Rettung und Heil brauchen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So finster sie auch unterwegs sein mögen, so gewalttätig und furchtbar in der Sünde gefangen sie auch sein mögen. Aber die Mächte, die dahinter stehen, denen steht Gott entgegen. Aber er sagt hier, meine lieben Kinder, ihr seid viel kostbarer, viel wertvoller als alle meine kleinen Vögelchen, die jetzt gerade so schön im Frühling zwitschern. Ne? Ist doch so schön jetzt draußen, ne? Und Gott sieht jeden einzelnen dieser Vögel. Ist das nicht Wahnsinn? Er kümmert sich um jeden einzelnen dieser Vögelchen. Aber er sagt, um dich kümmere ich mich noch viel mehr. Ich habe jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt. Ich weiß, wie viele Haare du hast. Ich weiß es nicht, wie viele ich habe. Es wird immer weniger, aber... ja, dann wird es einfacher zu zählen für Gott, ne? Oh je. Aber dann wachsen sie an anderen Stellen, weißt du? Das ist. Naja. Die Haare des Hauptes hat er gezählt. Gut, okay. Nein, er kennt alle. Er weiß alles. Aber was er sagen will, ist, ihr seid so wertvoll. Fürchtet euch doch nicht vor den Menschen. Streckt euch doch nicht nach dem aus, was nicht ewig hält. Die Liebe von Menschen. Irgendwelche tollen Erlebnisse, Erfahrungen. Streckt euch doch nicht danach. Streckt euch aus nach der Liebe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das andere werdet ihr empfangen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du in einem furchtbaren Mangel landest. Nein, Gott sorgt für dich. Er wird dich segnen. Du brauchst keine Angst zu haben. Hab doch keine Angst, davor zu kurz zu kommen. Und hab keine Angst in diesen schrecklichen Zeiten, dass Gott nicht auf dich aufpasst und auf dich achtet. Nichts wird dich von der Liebe Gottes trennen. Und wenn du Christus hast, dann hast du alles. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass wir in dir keine Angst haben brauchen. Wir danken dir, dass wir in dir alles haben. Herr, und ich bete, dass ja, wir alle, die wir hier sind, dass entweder ganz neu oder und zum ersten Mal oder wieder neu entdecken, wie tief diese Wahrheit ist. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Ich brauche nur Christus, nichts anderes. Und wenn ich die ganze Welt verliere und gewinne Christus, dann habe ich alles. Wenn ich aber meine Seele verliere, wenn ich Christus verliere und die ganze Welt gewinne, dann habe ich nichts. Jesus, bitte senke du diese Wahrheit tief in unser Herz. Lass uns das bewegen und ja, die Konsequenzen daraus ziehen. wirklich alles an dich abgeben, alles loslassen, um dich zu empfangen. In dir, in deiner Liebe zu baden, in dir volle Genüge zu haben. Und dann werden wir sehen, dann werden wir erleben, dass alle Angst weichen muss, alle Angst zur Ruhe kommt. Du hast alles im Griff in diesen Zeiten der Bedrängnis. Dir können wir vertrauen, wir preisen dich dafür. Danke, Jesus. Amen.